Also Markus 11, 15 bis 18. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und er begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester, die hörten es, und sie suchten, wie sie ihn umbringen können. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Kennen wir die Geschichte, ne?
Ja.
Das passierte zweimal, dass Jesus sich eine Peitsche macht und Zauber macht. Ja. Und als ich das erste Mal gelesen habe, da war ich echt erschreckt, weil ich so Jesus kenne ich nicht. Ne? So ein, er ist sanftmütig und barmherzig so ein, und gütig, ne? Und liebevoll so ein, und sagt auch, ich bin so, deswegen seid das sollt auch ihr so sein. Ne? So ein, liebt eure Feinde, segnet wer euch flucht. So ein, und. So ein, ne, und dann haben wir auf einmal diesen Jesus hier. Eine scheint komplett andere Persönlichkeit zu sein. Ne? So ein Einmühung geben heißt, er macht sich die Peitsche und er peitscht und er schreit hier, er ist aufgebracht. So ein, und wütend und zornig. So ein, und da auch, ich denke auch die Menschen, die dort waren und ihn gesehen haben, auch die Jünger von ihm, die dabei waren, die waren wahrscheinlich total sprachlos. So. Weil man Jesus so halt nicht kannte. Ne? Und ich denke beim zweiten Mal, da standen die Jünger da und dachten, oh nee, jetzt geht's wohl los, er macht sich eine Peitsche. Ja. Und das ist schlimm, weil keiner hat auf ihn gehört. Sonst müsste es nicht das zweite Mal machen. Ne? So ein, er geht da raus und er macht Ordnung so ein, mit dem Zorn Gottes. So ein, mit der Stärke Gottes und der Autorität Gottes. So ein, es ist sein eigenes Haus, in dem er da gerade sich befindet. So ein, und ich habe es damals echt nicht verstanden, warum. So ein, aber mittlerweile verstehe ich es mehr, würde ich sagen. So ein, mein Haus soll ein Bethaus sein. So ein, weißt du, und hier sind die Leute und wollen einen sauberen Gottesdienst machen. So ein, die Völker kamen so ein, und brachten ihre Opfer Jahwe da. Nicht nur die Juden. So ein, aber sie durften nicht einfach ihre Taube nehmen, auch die Armen nicht. So ein, sondern es musste alles perfekt sein. Das war eine riesen Geldmacherei dort, so ein, im Namen Gottes. Und die Leute kamen und mussten ihre Währung erstmal tauschen und haben dadurch ziemlich viel Verlust gemacht. Das hat die Zöllner gefreut, so, und die Geldwechsler, so, und um dann diese Taube zu kaufen, zum Beispiel, so, die dort angeboten wird, zu überteuerten Preisen. Wer sich das nicht leisten konnte, hat Pech. So, ne, und so wurden den Armen die Anbetung Gottes verwehrt. So, ne? Und sie blieben draußen. So, der ganze Blick drehte sich nur um Besitz. So, um die eigene Schönheit, die man sich selber gemacht hat. Was Heiliges und was Gottgefälliges und was Gutes. So, und Jesus kommt rein in diesen Tempel und er sieht das und er wird bestürzt. So, denn das ist das Schlimmste, was der Mensch machen kann. So ein falsches Bild von Jahwe zu geben. So ein, steht in 10 Geboten. Gleich als zweites. So ein, mach dir kein Bild. So von mir. Denn wir sind nicht fähig, ihn zu malen, so wie er ist. So ein, ihn zu verstehen und zu erkennen, so wie er ist. Wir sehen ihn nur stückweise. Ein bisschen was. So ein, aber wie verschwommen. So ein, es sind, Und ich bin dankbar für diesen Text hier und dass Jesus das zweimal gemacht hat, weil das zeigt, was Gott eigentlich wirklich möchte in seinem Tempel. Worum es wirklich geht im Gottesdienst. Ich möchte Kommunikation. Nicht einseitig, sondern zweiseitig. Ich möchte Gemeinschaft haben. Das ist Beten. Das ist nicht ein Wunschzettel, den man abliest und irgendwie gibt, sondern Gebet hat was mit Anbetung zu tun. Man bringt etwas vor, aber im Kontakt miteinander. Und da kann Freude drin sein, da kann auch Wehklage und Trauer sein, da kann Wut sein. Gott kennt ja unsere Herzen, aber man glaubt, dass er ist, wer er ist. Ne? So wie wir es vorhin gesungen haben, macht mein Leben zu einem Gebet. Mach mich zu einem Gebetshaus, Herr. Das ist das Einzigste, was Gott wirklich will. Dieses Haus war nur dafür gedacht, Gott wohnt drinne und der Mensch kann sich zu ihm hinwenden, um Gemeinschaft zu haben. So wie ich schon im Zelt war mit Mose. Gott hat sich einen Ort erwählt, wo er ist und der Mensch wieder Zugang hat zu ihm. Ne, und wir haben so viel mehr Zugang als die Menschen hier. Es ist so viel einfacher geworden, denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat Wohnung genommen in uns, damit wir uns ihm zuwenden können. Und das ist auch die Liebe, die wir zueinander haben, wo man Christus erkennt. Dass wir Christus teilen und dass wir Christus leben. Weißt du, wenn wir miteinander reden, dann kommuniziert Gott auch wenn wir es nicht mitbekommen. Wir müssen Gott reden lassen und dazu müssen wir erstmal mit ihm selber Zeit haben. Wie gesegnet ist so ein Josua-Herz? Mose hat seine Pflicht getan, ist raus aus dem Zelt, aber Josua stand da. Josua? Ja. Der ist immer noch geblieben. Ne, zum Afterglow. Und das ist das Herz, was auch Gott so liebt. Wenn der Mensch einfach nicht nur seine Pflicht sieht, die er in der Gemeinde hat oder vor Gott hat oder vor seinen Nächsten, sondern wenn der Mensch es genießt, einfach dabei zu bleiben. Ohne was zu empfangen, ohne was zu erwarten. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Das war mein Plan. Dafür steht dieser Tempel. Aber ihr nutzt es nur aus, um euch selber reich zu machen und andere arm. Das Schlimme ist, das Herz zu sehen von den Priestern, die da sind. Von denen, die da eigentlich das Licht sind, das Salz für die Menschen. Eigentlich wissen sollten, wer Gott ist und was er will. Die alles vorbereiten und darbringen, als Mittler sozusagen zwischen Mensch und Gott. Die die Bibel lesen, um zu ihn kennenzulernen, um dann davon weiterzugeben und zu erklären, so was er will. Ne? Also die eigentlich Gott kennen sollten, haben überhaupt nicht verstanden, was Gott eigentlich will. Und leben an Gott vorbei. Vielleicht im Namen Gottes, aber unabhängig von ihm. Und so jemand kann kein vernünftiges Bild von Gott geben. Wenn ich mir mein Leben angucke, dann ist es auch oft, dass ich mich auf die falschen Sachen konzentriere oder das falsche Gewicht auf die falschen Sachen, auf die richtigen Sachen lege. Dinge müssen getan werden. Auch geistliche Dinge sind wichtig. Und natürlich muss ich auch Bibel lesen. Und natürlich muss ich auch Dank suchen und Dank geben. Und natürlich muss ich auch dienen und jemandem der Not entgegenkommen. Und meinen Nächsten lieben, aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Und das ist das, was ich halt oft vergesse. Es geht nicht darum, dass ich als Mensch hier gut funktioniere oder als Christ, sondern es geht darum, dass ich lebe mit meinem Gott. Und dass ich lerne zu leben durch meinen Gott. Es ist wie eine Ehe. Wenn ich Eheseminar mache, der wichtigste Punkt bei mir ist Kommunikation. Ne? Lerne mit deinem Ehepartner zu reden, so dass er dich versteht. Betrachte und lerne deinen Ehepartner kennen, damit du überhaupt verstehst, so ein, was dieser Gegenüber sagen möchte, was wichtig ist für den anderen, so ein, was für eine Not eigentlich da ist, weil das wissen wir nicht. Weil wir projizieren uns selber auf den anderen und das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht mit Gott. Ich vermenschliche Gott, wenn ich mich nehme als Maß, um ihn zu erkennen. Es funktioniert nicht. Und ich werde ihm falsch wiedergeben. Und auch Gott macht das nicht. So wie ich meinen Gott kennenlernen muss und so wie ich lernen muss, zuzuhören und zu verstehen, wenn er leise redet, so dass ich es nicht gleich höre und erkenne. Wo ich Zeit nehmen muss, um nachzudenken, was wollte er mir denn eigentlich damit sagen? Oder warum hat er so reagiert? Genauso ist es ja auch in der Ehe. Ne? So, ich muss mir Zeit nehmen für mein Gegenüber. Und wenn mein Gegenüber zornig ist, so wie Jesus hier gerade, dann hat es einen Grund. Und entweder schaue ich Gott oder meinen Nächsten dann an, und bin selber wütend und will, dass dieser Punkt verschwindet, vernichtet wird, weil es gegen mich geht. Ne? Oder ich sitze da wie die Jünger und betrachte Jesus und denke im Stillen und im Geheimen dann drüber nach. Warum? Was hat er eigentlich gemeint? Wieso ist ihm das so wichtig? Was heißt es eigentlich, dass der Tempel ein Gebetshaus sein soll? Und das muss ich für mich auch. Ich muss die Zeit nehmen, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, Jesus, was heißt es denn, dass ich ein Gebetshaus bin? Was heißt das praktisch? Heißt das, ich soll jetzt mehr beten? Das Einzige, was Gott sich wünscht und warum er den Menschen gemacht hat, ist Gemeinschaft zu haben. Und das verstehen viele halt nicht. Und das ist schade. Ja. Gott hat uns nicht gemacht, damit wir die Hände mit erhobenen Händen durch die Welt gehen und ihn preisen und loben. So, die ganze Schöpfung hat ihn doch schon angebetet. Er hat doch anderes geschaffen. Die Welt der Engel zum Beispiel. Und die war schon da, bevor unsere Welt da war mit all dem. Ne, die Engelwesen, die Cherubim und was auch immer er alles kreiert hat, das betet ihn doch auch schon an und gibt ihm Ehre. Ja. Gott hätte alles hier machen können, selbst die Steine geben ihnen Lobpreis. Ne, ohne den Menschen. Aber Gott sitzt doch nicht da und das ist doch nicht die Befriedigung und sein Herzenswunsch, so dass alles ihn anbetet. Weil am Ende ist doch klar, dass der Schöpfer angebetet wird mit allem, was wir tun und machen. Das ist seine Ehre. Aber er hat uns doch gemacht, den ersten Adam, wo er wusste, dass er in Sünde fällt und wo Jesus dabei war bei der Entstehung und wusste, dass er als Mensch auf die Welt kommen muss, um der zweite Adam zu werden. Um zu bezahlen, um eine neue Schöpfung zu werden, ein neuer Mensch, den es anders hätte nicht geben können. Und das wusste doch unser Gott. Und er wusste doch, dass er eine neue Erde macht. Dass alles das, was hier in Eden ist und so schön es auch ist, dass das nur eine Larve ist. Ein Zwischenstadium. Er hat nie versucht, das hier zu erhalten. Auch am Anfang nicht. Er wusste, dass das zerstört wird. Aber warum? Was nützt es Gott? Weil er Gemeinschaft haben möchte. Und zwar eine echte. In seiner Liebe zu lieben bedeutet anzunehmen und zufrieden zu sein. Nicht nur an sich selbst zu denken, sich selbst zu verwirklichen, sondern den Wert des anderen zu schätzen. Ja. Macht mich traurig zu sehen, wenn ich vergessen habe, wie viel Wert meine Dorit hat. Ja. Manchmal erkenne ich es, dann erhebe ich sie, und trage sie mit Stolz und mit Freude und manchmal ist es wieder weg. Und ich habe es nicht mehr vor Augen. Ne? Und ich denke, ich habe mehr Wert. Und sie sollte doch eher werden wie ich in dem Punkt. Ne? Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Mein Haus soll ein Ort sein, wo ihr zusammen seid und euch erkennt. Wo ihr laut seid und eure Seele sprechen lässt. Wo ihr eure Gedanken teilt und euer Leid und eure Freude teilt. Mein Haus soll ein Ort sein, wo man zusammensitzt als Gemeinschaft. Wo nicht einzelne Personen kommen und sagen, ach, zum Glück hast du mich nicht so gemacht wie dem. Ich bin toll, ich bin gut. Ich weiß, ich habe Fehler und Macken, aber so schlecht bin ich nicht. So ein, oder wo der Zöllner sitzt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. So ein, nee, mein Ort soll ein Ort sein, wo ihr zusammenkommt in gleicher Ebene. So ein, und wo ihr euch erkennt. Und wo ihr redet. So ein, und zwar für den anderen, für den nächsten. So ein, weißt du, wie oft sitzen wir im Gottesdienst und denken nur an uns? Wir kommen her als Einzelpersonen, wir sitzen hier als Einzelpersonen, wir verbinden alles nur für uns selber, dann gehen wir raus und nach Hause. So ein, ne? Das ist das, was Gott nicht möchte. So ein, der Mensch ist doch schon egoistisch genug und will Profit. Ich habe zu wenig, ich brauche mehr. Welche Tipps und Tricks kann ich anwenden in meinem Leben, um noch reicher zu werden? Oder um es leichter zu haben? So ein, oder wie kann ich schöner sein, damit andere mich bewundern, was für ein toller Christ ich bin? So ein, was kann ich noch ablegen? So ein, was und jeder denkt nur an das Seine, hat Paulus gesagt. Timotheus, jeder denkt nur an das Seine. Und da hat er recht. So ein, das ist ein Spruch, der in den letzten Jahren bei mir mehr und mehr aufkommt. So ein, wo ich die Menschen beobachte und denke, jeder denkt nur an das Seine. So ein, jeder sieht nur sich selber. Ich, Mensch. Ich brauche, ich will, ich habe. So ein, ich denke. Ne, ich weiß. So ein, was sind, was Gott traurig macht, sondern wir nur uns sehen. So, und das ist nicht Gemeinde. Das ist so ein selbstverliebter Gottesdienst, wie er hier zu Jesus-Zeiten schon war. Ne? Wo jeder hingeht und irgendwas will. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Gebet ist kostenlos. Und Gebet bereichert nicht unbedingt so ein physisch. Manchmal beten wir, um jemand anderes zu segnen. So ein Gebet ist was mit Geben, Gebeten. So ein, ne? Das heißt nicht genehmen oder genimm. So ein, wir sollen etwas geben. So ein, und deswegen ist Jesus das so wichtig. So ein, so gebt einander. So seht einander, hört einander. Segnet einander. Betet füreinander. Und wenn ihr betet und auch wenn ihr fleht, so, aber tut es in Danksagung. Erkennt auch Gott in all dem. Vergesst ihn nicht. So ein, was, Gott hat sich immer beschwert. Schon bei den alten Propheten bis ins Neue Testament. So ein, wo er sagt, so ein, was soll ich denn mit eurem Speisopfer oder Räucheropfer? Das ist eklig. So, seid lieber mal gut zu den armen Witwen, die da sind. So ein, oder seid doch mal barmherzig und sanftmütig. So mit der und der Situation. So vergebt doch einander. So ein, anstatt so zu tun mit erhobenen Händen, als ob ihr besser seid oder euch besser machen könnt. So ein, das ist kein Räucherwerk, das mir gefällt. Dann lasst eure Gebete lieber. So ein, Gott hat es immer versucht, den Menschen auf so viele Arten zu sagen, hey, Mensch, das möchte ich. So ein, schau dir meinen Namen an und erkenne meinen Namen, den ich mir selbst gebe. So ein, Gott mit uns. Nicht du da und ich hier und wir leben nebeneinander, sondern ich bin mittendrin bei dir, bei jedem Schritt, den du gehst. Wir teilen uns jetzt ein Leben. So ein, wir teilen uns einen Raum. Das ist Nächstenliebe. So, wenn ich meinen Raum teile mit meinem Nächsten und wenn ich mit den Menschen bin und nicht bei den Menschen. So, und Jesus hat die Menschen gesehen und war traurig und hat gesagt, das sind Schafe, die haben keinen Hirten. Sie sind alleine. Und die Schafe brauchen doch einen Hirten, einen guten Hirten. Und deswegen ist er gekommen und ist gestorben und ist wieder auferstanden, damit der Mensch nicht mehr da ist, sondern mit dem Hirten. Und das ist doch das Schlimmste, wenn wir das jetzt haben, so einen guten Hirten, und erkannt haben, dass wir sein Schaf sind und zu seiner Herde gehören und dann trotzdem nicht mit ihm sind, sondern uns erinnern lassen von anderen manchmal, dass er noch bei uns ist. So. Er ist mit uns. Auf jeden Schritt, den wir gehen. Und er ist der, der in unsere Herzen kam, so, und er hat sauber gemacht. So, er hat gerichtet. Er hat uns gerichtet zum Tode. Und dann hat er sauber gemacht und dann ist er eingezogen. So, und er hat uns gelehrt und er lehrt uns auch jetzt noch, was er will. So, er will, dass wir lieben und dass wir erkennen, was die Liebe ist. So, und die Liebe, die vergibt. Und wenn dein Mann heute wieder ein Honk war zu dir, dann vergib ihm. Schon, dass du Frieden hast und Freude. So, und dass du mit Gott sein kannst. Irgendwo kommt das hier auch. Genau, in Vers 24, 25 und 26. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Und es ist interessant, weil Jesus sagt, räumt da auf, macht da sauber und dann fängt er an zu lernen. Und er sagt, hey, das hier soll ein Ort sein, wo man betet, wo man Gemeinschaft hat mit Gott und miteinander. Und dann erklärt er, wie mächtig das Gebet ist, das in seinem Namen gesprochen wird. So, und warum soll denn Gott dir auch einen Stein geben, wenn du einen Fisch brauchst? Ist ja klar. Und wenn du was bittest, dann kannst du dir sicher sein, dass du es empfängst. Und ja, meine Gebete wurden oft anders erhört, als ich mir das vorgestellt habe, ne? So wie lehre mich zu lieben, dann kriege ich einen Feind, so zum Beispiel, ne? Oder lehre mich dankbar zu werden, na, dann wirst du vielleicht ziemlich arm werden eine Zeit lang, um die kleinen Dinge zu schätzen, zum Beispiel einen Kaffee oder eine Tasse, so, ne? Wo du da sitzt und von einem kleinen Mahl sitzt, von einem einfachen Essen und einfach dankbar bist und sagst, Essen. Danke für Essen. So. Wie oft habe ich Gott gedankt und ich hatte nur eine Handvoll Haferflocken und ein bisschen Mehl und da war ich schon dankbar und Wasser. So. Und habe mir daraus ein leckeres Brot gemacht in der Pfanne. So. Und wie dankbar kann man für die kleinsten Sachen sein, die so natürlich sind für uns? Die Armut ist kein oder der Verzicht ist keine Strafe, auch wenn sich so anfühlt. So Verzicht ist eine Segnung. So damit man wieder dankbar wird, wenn man es vergessen hat. Und der Vater gibt uns, um was wir bitten. So, auch wenn wir selbstsüchtig beten, sagt Jesus, also für uns egoistisch beten, dann brauchen wir auch nicht erwarten, dass wir es bekommen. Also vergiss dein Porsche. So. Aber dann kommt er halt und sagt, aber hier, sei im Haus Gottes, konzentriere dich darauf, dass es ums Gebet geht, um die Gemeinschaft mit Gott. Und dann konzentriere dich darauf, das auch zu glauben, dass er da ist und dass er gibt, um was du bittest. So, vertraue deinem Gott auch. Leb mit ihm, schau ihn an und erkenne, dass er mit dir ist. Und wie oft sitzen wir da, irgendwas Kleines passiert und wir zweifeln. Oder sind hin und her gewogen. So, ne? Aber das soll so nicht sein. Unser Gott ist beständig. Und er wankt nicht hin und her und er ändert seine Meinung nicht. So, und das müssen wir glauben und annehmen. Aber dann kommt Jesus und sagt noch einen Punkt, der eigentlich mit Gebet ja gar nichts zu tun hat. Aber er sagt, auch wenn ihr vor Gott kommt und betet, dann vergebt, wenn ihr ein Problem habt mit jemandem. Ansonsten empfangt ihr nichts. Auch keine Vergebung. So, für den ganzen Mist, den ihr macht. Und deswegen ist Vergebung auch so wichtig. Diese Gnade, die ist in Verbindung mit der Liebe und du kannst sie nicht trennen. Wir brauchen diese Gnade, die Gott darreicht. So, wir brauchen die für uns selber, damit wir überhaupt in Kontakt sein können mit Gott. Aber wir brauchen sie auch für unsere Nächsten. So, damit auch wir diese Person erkennen und nicht getrennt sind. Ne? Wenn du deinen Bruder hast, hast du Gott nicht erkannt, sagt Johannes. Oder Petrus. Zum. Nee, Johannes. Erster Johannesbrief. Ne? Wenn du nicht vergibst, machst du dein Herz auf für Bitterkeit. So, und das macht das Herz hart. Es ist wie wenn du Hühnerherzen, wenn du die kochst und du kochst und brätst sie dann zu lange, so die werden wie Gummi. Ne? So, die kannst du als Flummi nehmen. So, ne? Aber wenn du es nur leicht kochst und leicht garst, sind sie zart und saftig. Ne? Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt sage. Ich habe Hunger auf Hühnerherzen, glaube ich. So, aber es ist mit uns auch so, wenn wir zu lange uns dieser Hitze der Bitterkeit zuwenden, wird unser Herz immer härter. Unser Herz immer härter. Und der ganze Saft geht raus, so, der eigentlich da sein sollte. So, es schlägt viel schwerer und viel langsamer. So, und der ganze Leib wird müder. So, und der Sauerstoff wird nicht mehr transportiert. So, und man wird irrer und wirrer. So, ne, und so ist es auch in unserem Gebetsleben. Du kannst nicht vor Gott kommen und mit ihm reden und erwarten, dass er dich segnet, wenn du selber nicht segnest. Und von dir selber erwartest, so einen Frieden zu haben mit den Leuten, die um dich sind. So viele Streits, die wir zu Hause haben, ne, untereinander. So, wo ich am Tisch sitze manchmal und ich denke so, entweder habe ich gerade geschrien, dann denke ich es über mich oder ich sehe andere schreien. Dann denke ich über sie, aber wo ich denke, Mann, das sollte hier ein Ort des Friedens sein und wir bekriegen uns hier. Und die ganze Hässlichkeit, die in unserem Herzen ist, kommt raus und sichtbar. Wo man erkennt, wie dunkel und wie böse ein Mensch eigentlich ist. So, ne, wenn du selber in diesem Rausch der Bitterkeit bist und des Zorns und du selber dich mal dabei erleben darfst, es ist doch Krieg. Es ist doch Zerstörung. So, es ist beherrscht von Egoismus, so, und beherrscht von was Dunklem, was dich komplett einhüllt, so, und dich nicht klar sehen lässt. So, und dann kommt dein Partner und sagt's vielleicht nicht, aber lebt's. Vergib dir. Ist trotzdem lieb zu dir. So, umarmt dich trotzdem. Und du beschämst dich und du siehst einfach nur, wie dumm du eigentlich bist. Und wie böse. Und wie dunkel. Und wie schön Vergebung ist. Wie wundervoll das für eine Gemeinschaft ist zwischen zwei Menschen, wenn der andere einem die Sachen nicht übel nimmt. So. Es ist so wichtig, dass wir vergeben. So. Ansonsten vergessen wir, um was wir wirklich bitten sollten. Ja. Zorn, Wut und Bitterkeit seien noch nicht mehr erwähnt, sagt Paulus. So. Es ist Götzendienst. Es bringt dich dazu, fremd zu beten. So, und dich zu entfernen von Gott. So wie du vergibst, so wird dir vergeben. Vater, vergib uns unsere Schuld. So wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und nach dem Maß, wie wir andere messen, werden wir gemessen. Hatten wir vor 2, 3 Wochen, glaube ich. So. Und das, was ich aussehe, das werde ich auch ernten. Ne? Und weißt du, dann sehe ich mich hier. Wenn ich das lese, und erkenne, dass ich so oft einfach wieder nicht erkenne, um was es eigentlich geht. So, dass ich gerade nur ich zentriert wieder da bin und unzufrieden werde. Und keine Dankbarkeit finde, weil ich nur auf mich sehe. So ein Ich. Und wo ich dann Gott die Augen öffne und auf einmal kriegst du mit und du siehst die ganzen Menschen, die um dich rum in diesem Tempel sind. Und du erkennst, die sind alle aus dem gleichen Grund hier wie ich. All diese Schlangen, die davor warten, hier reinzukommen, denen geht's genauso wie mir. Da sind auch Leute, die weinen gerade oder sehen traurig aus oder müde. Da sind auch Leute dabei, die ängstlich sind und verzweifelt. Oder da sind auch Leute, die dankbar sind für Gott. Ich bin nicht der einzigste Mensch. So ein, weißt du, und dann wird dir klar, wenn du all diese Menschen um dich siehst, die aus dem gleichen Grund da sind wie du und den gleichen Wert haben wie du, so ein, dass es doch viel schöner ist, die Personen anzusprechen und zusammen diesen Gottesdienst zu führen. So. Zusammen ist es doch immer viel schöner als alleine, egal was man macht. So ein, und das ist Gottesdienst. Das ist ein Bethaus, so dass man den anderen erkennt und Gemeinschaft hat. Dass nicht nur Gott mit mir ist, sondern dass man erkennt, dass Gott mit uns allen ist. Sondern dass ich nicht nur hier bin mit meinem Gott, um hier durchzukommen in den Himmel, sondern dass ich hier bin, um mit den anderen zu sein, so dass wir zusammen durchkommen, bis er wiederkommt. So, wir brauchen da nicht zu zweifeln. So, wir brauchen auch nicht zu trauern. Wir brauchen uns auch nicht in Sorgen oder Ängsten so hinzugeben, weil das ist nur ein Zeichen dafür, dass du für dich selber lebst. So, und dass du nicht erkennst, so, dass es jedem genauso geht. Du nicht erkennst, so, dass Gott treu bleibt und dir überhaupt nichts passieren kann. So, dass er eine Lösung für alles hat und seine Zeit. Und selbst wenn du verzichten musst, eine Zeit auf irgendwas, dann dient es dir trotzdem zum Guten. Weil du kommst als ein veränderter Mensch dort raus, der ein Segen wird für andere, denen es genauso geht. So, Herr, bitte lehre uns, was es heißt, ein Gebetshaus zu sein, Herr. Herr, als einzelner Tempel, aber auch als gemeinsamer Tempel hier. Ja, denn wir alle sind Steine in deinem Tempel und gehören zusammen. Ja, und Herr, bitte lass dieses 2023 voll sein mit uns, mit Gemeinschaft, mit einem Wir, Herr. Lass es auch voll sein mit dir, dass wir dich nicht vergessen, sondern erkennen auf jedem Schritt, den wir gehen. Ja, egal was kommt, wir wollen es tragen und ertragen. Ja, wir wollen uns nicht fürchten, weil wir wissen, dass du mit uns bist. Dass wir nie allein sind. Bitte hilf uns, dass wir einander vergeben können, dass wir einander lieben können, dass wir einander nicht vergessen oder verachten oder missachten, sondern dass wir den Wert erkennen, der jeder Mensch hat in unserem Leben. Ja, bitte lass nicht zu, dass wir uns selbst bereichern und am Ende arm werden. Hilf uns reich zu werden in diesem deinem Reichtum. Ja, bitte lehre uns weiter und führe uns weiter. Ja. Und lass uns nicht los. Wir können den Weg nicht alleine gehen. Keiner von uns kann das. Ja, danke, dass du alles für gegeben hast. Amen.